Heute zu Gast in Bad Wilhelmshöhe beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins, Andrea Ypsilanti, bei uns heute am Mikro. Frau Ypsilanti, ich zitiere den Philosophen Peter Sloterdijk aus der Süddeutschen Zeitung. Nach der eklatanten Niederlage von Koch und dem großen Wahlerfolg von Frau Ypsilanti hätte dort möglicherweise ein epochales Experiment stattfinden können. Ein energiepolitischer Versuch von weltpolitischer Relevanz. Wie fühlt es sich für Andrea Ypsilanti als normale Landtagsabgeordnete an, wenn es heute in Hessen um Energiepolitik geht?
Als Roland Koch die Regierungserklärung abgegeben hat, hat er gesagt, er will Hessen zum Vorzeigeland für erneuerbare Energien machen. Das war der Witz schlechthin, weil er es vorher nie gemacht hat und jetzt sich auch überhaupt noch nichts getan hat. Natürlich war das eins meiner Hauptanliegen im Wahlkampf, Hessen zum Vorzeigeland zu machen. Wir hatten ja hervorragende Konzepte. Wir hatten eine zustimmende Bevölkerung. Und jetzt wird alles sehr auf die lange Bank geschoben. Und das tut immer ein bisschen weh, wenn man das sehen muss, dass da im Moment nichts passiert. Aber ich stelle trotzdem fest, dass der Wahlkampf gerade in der Frage Energiepolitik sehr nachhaltig war. Das heißt, in den Kommunen tut sich, was erneuerbare Energien angeht, sehr, sehr viel. Das macht mich froh, weil die Idee nicht umsonst war.
Also das heißt, Sie würden Ihre Mobilisierung, von der Sie sprechen, von 2008, die relativ im Gegensatz zur Bundespartei relativ gut gewesen ist in Hessen, schon als ein Stück weit nachhaltig betrachten?
Ja, gerade in der Energiepolitik bekomme ich viel Post und ich weiß auch, dass viele Bürgermeister, Landräte einfach ohne diese Landesregierung vorangehen im Bereich erneuerbare Energien, weil sie feststellen, wenn sie ihre Energie selbst produzieren, haben sie davon natürlich auch finanziell einen Vorteil. Das heißt, die Wertschöpfung bleibt in der Kommune, die Wertschöpfung bleibt im Kreis, im Landkreis. Und da gehen die Bürgermeister und Landräte nicht mehr von ab und das freut mich sehr. Es gibt auch genug Druck von den Bürgerinnen und Bürgern, die diesen Weg nachvollziehbar für richtig gehalten haben.
Stichwort Nachvollziehbarkeit. Also wir haben hier in unserer Region direkt in der Nähe in Wolfhagen ein sehr ambitioniertes Stadtwerk, was die nach der Netzübernahme jetzt dabei ist, seine Bürgerinnen und Bürger, seine Kunden zu 100% Strom aus Erneuerbaren zu versorgen. Es gibt in Wolfhagen wahnsinnigen Gegenwind gegen dieses Projekt und eine Bürgerinitiative hat sich gegründet und ist explizit gegen diese Mega-Windkraftanlagen etc. Landschaftsverschandlung, Artenschutz sind die Themen, die dort aufgebracht werden. Also was können Sie einer solchen Bürgerinitiative zurufen?
Also erstmal kann ich die Wolfhagener, die das Projekt, es gibt ja auch genug, ich kenne das Projekt, genug, die es unterstützen, nur sagen, durchhalten. Denn auf lange Sicht wird sich erweisen, wie klug das ist. Und wenn man keine erneuerbaren Energien möchte, muss man sagen, was dann? Und da bleibt uns Gas, Kohle und Atom. Und was diese Energieformen angerichtet haben, sprich Klimakatastrophe oder jetzt die Endlagerung von Atommüll, das wissen wir auch. Und ich würde diese Bürgerinitiative einfach fragen, wie stellen Sie sich Ihre Energieversorgung vor? Darauf müssen Sie eine Antwort geben. Und wenn Sie dann sagen, Gas, Kohle und Atom, kann man sehr gut argumentieren mit den Folgekosten.
Vollkommen klar, diese Bürgerinitiative sagt, wir sind gar nicht gegen Windkraft, weil Windkraft ist ja die erneuerbare Energie mit dem größten Ausbaupotenzial, sondern man möge es doch bitte schön an anderen Orten machen. Also wir hatten ja auch die Debatte, also Hermann Scheer hat ein Konzept vorgelegt, wo man massiv für den Ausbau eingetreten ist. Also Sie sprechen auch davon, dass wir die Bürger mitnehmen müssen. Wie machen wir das?
Na, es geht eben nicht mit dem St. Florians-Prinzip. Ich möchte Windkraft, aber bitte schön nicht bei uns. Denn wenn das alle sagen, gibt es keine Windkraft. Man muss sich überwinden, wenn man das nicht schön findet. Übrigens, ich finde Windkrafträder schön. Ich freue mich immer, wenn ich durchs Land fahre und sehe diese. Und man kann sie dahin stellen, wo sie vielleicht auch vertretbar sind. Naturvertretbar. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt in Naturschutzgebiet stellen. Aber im Grunde genommen muss man sich auch überlegen, dass die fossilen Energieträger die Natur kaputt machen im Endeffekt. Und da verstehe ich die Argumentationslogik eben überhaupt nicht mehr.
Also das, was Sie mit den Erneuerbaren gemacht haben oder was Sie mit den Erneuerbaren vorhatten, besser gesagt, ist ja eingebunden in einen größeren Gesamtzusammenhang. Also Sie, ich sage Stichwort ökologische Moderne. Was bedeutet das für Sie?
Also unser Konzept hieß soziale Moderne. Da war die Ökologie mit eingebunden. Soziale Moderne heißt, Wir wollen auf der Grundlage einer solidarischen Gesellschaft die Menschen mitnehmen, sich einmal für ein neues Wirtschaften zu interessieren, was wirklich ökologisch nachhaltig ist, für ein Wirtschaften, was Arbeitsplätze schafft, wo Menschen von ihrer Arbeit leben können, und für eine Bildungs- und Familienpolitik, die gehört dann auch dazu, und eine Arbeitsmarktpolitik, die Familien intakt lässt, die Kinder gut ausbildet und vor allem Kinder so ausbildet, dass sie mit den Wechselfällen des Lebens klarkommen. Denn es ist heute nicht mehr so, dass Kinder eine Schule machen, einen Beruf lernen, dann in dem Beruf arbeiten. Sie müssen mit Wechselfällen klarkommen. Das heißt, es reicht nicht nur eine Fachausbildung, sondern sie brauchen Ästhetik, sie brauchen Kreativität, sie brauchen Widerstandspotenzial, sie brauchen Kritikfähigkeit. Und das heißt, unsere soziale Moderne hat alle diese Politikfelder aufeinander bezogen. Das war das Interessante. Wir konnten ein Bild zeichnen von einer Gesellschaft, wie sie sich entwickeln könnte, wo jede und jeder einen Platz hat.
Sie haben gleichzeitig in Ihrem Redebeitrag hier die neoliberale Denklogik der Partei auf Bundesebene angesprochen, was Wirtschaftspolitik angeht beispielsweise, wo Sie sagen, wir unterscheiden uns da kaum in der Denke von dem, was die CDU, was die FDP macht. Ist das Projekt, was Sie vorstellen, mehrheitsfähig in Ihrer Partei?
Darüber werden wir diskutieren müssen. Denn wir wissen ja, dass wir mit dem, was wir in den letzten 10 Jahren angeboten haben, nicht wirklich weit gekommen sind. Wir haben 100.000 Parteimitglieder verloren. Wir haben die Hälfte der Wählerinnen und Wähler verloren. Also muss ja irgendwas an unserem Konzept nicht stimmig, nicht schlüssig und nicht gut gewesen sein. Und deshalb müssen wir über andere Alternativen auch in der Wirtschaftspolitik sprechen.
Und Sie werden weiterhin für Alternativen streiten und auch einstehen?
Auf jeden Fall. Ich bin Politikerin mit Leidenschaft. Ich bin überzeugt von den Konzepten, die wir hier in Hessen hatten, dass sie gut waren. Die muss man weiterentwickeln. Also ich denke, Politik in Prozessen, dass das auch klar ist, sondern nicht in Einzelantworten, die dann statisch bleiben, sondern das muss ein Prozess sein. In diesem Prozess müssen sich die Mitglieder beteiligen können. Ich werde jedenfalls mit sehr viel Leidenschaft weiter Politik machen.
Sie sprechen auch davon, dass Sie die Vernünftigen ansprechen wollen, und zwar nicht nur die Vernünftigen in Ihrer eigenen Partei, sondern die Vernünftigen auf allen Ebenen, also neue Bündnisse auch mit der SPD.
Nun, das ist ja das, was eigentlich die Parteiführung jetzt auch sagt. Wir müssen uns nach außen öffnen, und ich würde das sehr weit fassen. Ich sage, man soll keine künstlichen Abgrenzungen suchen, sondern man soll mit den Menschen reden, die mit der SPD ein solches Konzept eines Ausbruchs mittragen können.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank, Andrea Ypsilanti.
Bitteschön.